Ich möchte ein bisschen erzählen über meine Erfahrung mit Homöopathie, sowohl in der Kinderheilkunde als auch in der Neonatologie, wo es vielleicht noch gar nicht so sehr viel Erfahrungen insgesamt gibt. Das heißt, ich habe so ein bisschen autodidaktisch mich dem Thema angenähert. Wir haben schon darüber gesprochen, man kann die Homöopathie sowohl in akuten Situationen verwenden und es ist tatsächlich eine Möglichkeit, rasch auf akute Situationen zu reagieren. Ich zitiere da immer gerne einen Kollegen von mir, der kein ausgebildeter Homöopath ist, aber in akuten Situationen einige unserer Akutmittel verwendet, weil er sagt, dann weiß ich habe Ruhe. Und das ist ein schönes Argument zu sagen, dann ist die Situation rasch geklärt. Ich habe jetzt nicht irgendein Medikament dort hängen, auf das ich eigentlich die ganze Zeit schauen muss, sondern wenn die Regulation auch bei einem kleinen Frühgeborenen selbst in Gang gebracht werden kann, dann ist das natürlich für in erster Linie den Patienten, aber auch das ganze betreuende Team eine schöne Situation. Das heißt, es bezieht sich auf das Symptomenbild des akuten Zustandes. Es kann sein, dass das eine Besserung ohne weitere Therapie ist, also zum Beispiel in der Praxis bei viralen Infekten, wo ja sonst außer symptomatischer Therapie nicht sehr viel möglich ist. Oder im Zusammenwirken, was ja das heutige Thema ist, mit medikamentösen oder auch intensivmedizinischen Maßnahmen. Ein anderer Punkt ist die konstitutionelle Therapie, die sich auf länger bestehende, wiederkehrende oder chronische Symptome bezieht. Länger bestehend kann im Fall meiner Patienten auch heißen, das hat er jetzt schon eine ganze Woche, weil länger ist er noch nicht auf der Welt. Das bezieht sich sehr oft auf Befindlichkeitsstörungen, die ja in der konventionellen Medizin oft einmal schwer anzugehen sind. Also Symptome bezogen auf den Schlaf, auf Appetit, Unruhe bei den Babys. Und hier bezieht sich die Therapie viel ausgeprägter auf die individuellen Symptome. Auch da wieder kann das natürlich parallel zu medikamentösen oder anderen therapeutischen Maßnahmen erfolgen. Jetzt haben wir hier solche Patienten. Also das langatmige Gespräch, wie der Michael so schön gesagt hat, des Homöopathen mit seinem Patienten, das dann selbst therapeutisch wirksam wird, ist da nicht die allererste Herangehensweise. Das heißt, was uns übrig bleibt, ist zu beobachten. Ich betrachte das Kind in seinem allgemeinen Zustand, wirkt es erschöpft auf mich, schwach, oder ist es eher in einem übererregten Zustand bis zur Krampfbereitschaft? Wie schaut es aus mit der Temperatur? Schwitzt das Kind? Sehe ich an der Haut irgendwelche Verfärbungen oder andere Auffälligkeiten? Ich beobachte gerade bei den kleinen Patienten im akuten Zustand natürlich die Atmung. Gibt es an der Atemmechanik etwas zu beobachten? Kann ich Atemgeräusche hören, sowohl aus der Ferne als auch natürlich mit dem Stethoskop? Ausscheidungen sind ein Thema. Kommt es überhaupt zu Ausscheidungen oder ist zum Beispiel die Harnausscheidung beeinträchtigt? Wie schaut es da aus mit Menge und Farbe? Wie geht es mit der Verdauung oder dem Erbrechen? Aber auch so kleine Patienten haben einen Gemütszustand und den kann man auch beobachten. Sie können sich weniger leicht oder weniger allgemein verständlich dazu äußern, aber man kann beobachten, ob das Kind sehr in Alarmbereitschaft ist, schreckhaft und überschießend reagiert oder ob es wenig fassbare Reaktionen zeigt. Ist es ein Kind, das ständig in Bewegung ist, zappelt und herumrudert oder ist es ein Kind, das ruhig liegt? Ist es besonders empfindlich auf bestimmte Einflüsse und wie zeigt es Appetit oder sonst Anteilnahme am Leben um ihn her? Und all diese Faktoren kann man auch noch einmal in einen Bezug setzen zu Besserungen oder Verschlechterungen der Symptomatik. Gibt es eine Tageszeit, wo es dem Kind besonders gut oder schlecht geht? Tritt ein Symptom bei einer länger bestehenden Störung mit einer Periodizität auf, also zum Beispiel jeden zweiten Tag, speibt das Kind, hat es mehr Apnoe oder sonst irgendetwas. Wie treten Symptome auf oder verändern sie sich? Geht das allmählich, geht das plötzlich? Ist ein starker Wechsel an Symptomen und so weiter. Also es kommt aufs Beobachten einerseits durch den behandelnden Arzt, aber gerade im Krankenhaus natürlich auch sehr auf das Beobachten durch das behandelnde Schwesternteam an. Aber auch in der Praxis, ein größeres Kind wird sich selbst nicht zu seinen Beschwerden äußern können. Man kann Dinge beobachten. Also hier an diesem Kind zum Beispiel sehen wir einen Schnupfen, der ein reichlich rinnendes wässriges Sekret zeigt, auch die Augen tröpfeln ein bisschen. Aber es kann sich der Patient eben nicht so sehr zu seiner Empfindungsqualität äußern. Mein Thema hier ist, wie komme ich von der Beobachtung zur Arzneifindung? Da gibt es einerseits die sehr auf das akute Krankheitsbild bezogene sogenannte bewährte Indikation. Das heißt, in der akuten Situation gehe ich natürlich weder mit dem Computer noch mit dem dicken Buch herum, sondern es gibt gewisse Schlüsselsymptome, die ich wiedererkenne, ein Muster, wie das auch in der konventionellen Medizin ist. Man erkennt ein Muster an Symptomen und reagiert darauf. Das heißt, eine Kombination von Symptomen und Modalitäten, die häufig bei einem Zustandsbild auftreten. Wenn es ins Individuellere geht, in den Bereich der konstitutionellen Therapie, dann wird man repertorisieren und auch da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Also es gibt zum Beispiel eine Checkliste von Symptomen und Modalitäten, die auch vom Pflegepersonal sehr gut gehandhabt werden kann und wo wir dann gemeinsam besprechen, was für eine Arznei für das Kind gut sein kann oder eben die Symptomerfassung, Beobachtung und klassische Repertorisation, wobei natürlich da auch immer die Außenanamnese eine Rolle spielt. Vorstellen möchte ich Ihnen jetzt einen Fall von der Neonatologie. Das ist ein Baby, das ursprünglich im Kinderzimmer gewesen ist, nach einer ganz normalen Spontangeburt, am Termin, wo aber aufgefallen ist, dass das Fruchtwasser missfärbig war. Und am dritten Lebenstag im Nachtdienst kommt die Schwester hereingelaufen ins Kinderzimmer mit dem Kind. Sie hat es aufgefunden mit graublassem Hautkolorit, mit stöhnender Atmung. Das Baby hat auf Stimulation, Reiben mit der Windel nicht reagiert. Und es ist aufgefallen, dass sich das Kind kaltschweißig anfühlt. Woran man da in erster Linie denkt, ist, dass das Kind nach dieser Situation einen Infekt bzw. eine septische Situation entwickelt hat. Jetzt bitte das erste Video. Das heißt, so hat das Kind ausgesehen bei der Versorgung. Er hat auch auf das Stechen des Venflons nicht wirklich reagiert. Also zu dem Zeitpunkt sind wir ganz in der akuten Versorgung. Das Symptomenbild ist die seufzende Atmung, die blass marmorierte Hautfarbe, das fast bewusstlose Zustand und als ein sehr auffälliges Symptom die Kaltschweißigkeit. Das weist auf Carbovegetabilis hin. Das ist ein sehr bewährtes Mittel in akuten Situationen der Dekompensation im Sinn von Sauerstoffmangel und Sepsis. Und sie hat vom Carbovegetabilis einmal 5 Globuli gekriegt im Rahmen dieser Versorgung. Inzwischen wurde das die Maschine für den nasalen CPAP herbeigeschafft, ein zweiter Venflon gestochen, die Infusion angehängt und das Antibiotikum zubereitet. Wenn man das jetzt. Aber innerhalb von 20 Minuten hat sich das Kind so verändert. Sie äußert Unmut über das, was ihr hier zugestoßen ist. Sie schaut rosig aus. Und die Atmung hat sich normalisiert, ohne eine sonstige medikamentöse Intervention. Vom Antibiotikum war zu dem Zeitpunkt noch gar nichts drinnen, von der Infusion maximal 3 Milliliter. Also da ist von dieser Seite noch kein Effekt zu erwarten gewesen. Das heißt, innerhalb von 20 Minuten hat sie sich in diesem Zustand erholt, die Atmung ist ruhiger geworden, das Hautkolorit immer noch blass, aber rosig, deutlich gemischte Azidose hat sich in einer Stunde spontan ausgeglichen. Sie hat primär 100% Sauerstoff vorgelegt bekommen. Der Infant Flow wurde wieder zusammengepackt, also der nasale CPAP wurde wieder zusammengepackt und weggeräumt, weil sie keinen Bedarf an Atemhilfe hatte und mit Raumluft gut gesättigt hat. Natürlich hat sie das Antibiotikum bekommen und auch eine Infusion, hat aber ab dem nächsten Tag begonnen, Hunger zu zeigen und konnte rasch an der Brust sich voll ernähren. Ich habe versucht, immer einen sozusagen akuten und einen bisschen chronischeren Fall gegenüberzustellen. Das ist auch ein Fall, der noch im Kinderzimmer, also auf der Neonatologie aufgetreten ist. Sonst werde ich dann eher größere Kinder noch vorstellen. Das ist aber auch schon ein etwas herangewachsenes Kind, das primär auf der Neonatologie gewesen ist, nach einer Frühgeburt in der 32. Woche, war zu dem Zeitpunkt relativ groß, weil die Mutter einen unbehandelten Diabetes mellitus gehabt hat. Zu dem Zeitpunkt, wo ich sie hier sehe, ist sie 4 Wochen alt und ist so ein Kind, wo es heißt, die ist irgendwie fad. Also sie zeigt keinen Appetit. Wenn man ihr was gibt, trinkt sie es schon. Das bekommt ihr aber dann nicht. Die Verdauung geht von selber irgendwie gar nicht vorwärts. Sie hat massive Blähungen und hat auch immer noch, sie ist jetzt dann, entspricht sie der 36. Schwangerschaftswoche, müsste also kein so unreifes Atemmuster mehr haben, hat aber Apnoen, Sättigungsabfälle, immer wieder mit sehr marmorierter Haut auch und bekommt immer noch Koffeintherapie und hängt am Monitor. Und das ist der Bauch, unter dem sie leidet. Wobei, der Bauch schaut ja wirklich fürchterlich aus, aber sie liegt und schläft. Relativ unbeeinflussbar. Man kann sie schon wecken und dann tut sie auch ein bisschen, was sie soll, aber von sich aus zeigt sie irgendwie ganz, ganz wenig Aktivität. Und da kann man, das ist auch wieder das gleiche System zu repertorisieren, wie die Michaela schon vorgestellt hat, die Symptome aufsuchen im Repertorium, also die Auftreibung des Bauches, das habe ich nicht erwähnt, Blähungen, die wirklich schrecklich riechen, auch auf größere Distanz. Dann immer wieder die unterbrochene, versetzte Atmung, die blass marmorierte Hautfarbe und dieses auffallend apathische Position gegenüber dem Leben. Und auch das führt wieder zu Carbo Vegetabilis. In dem Fall haben wir es in einer C30 einmal am Tag gegeben, um einfach die sehr mühsame Verdauung zu unterstützen. Und da geht es ja schon deutlich besser. Die Blähungen, da gibt es kein Video. Ab dem nächsten Tag hat sie begonnen, sich spontan mit Hunger zu melden, was ein großer Fortschritt war. Der Bauch hat sich nicht mehr so aufgeblasen. Und bei der nächsten Monitorablesung hat man gesehen, dass im Laufe der letzten 3 Tage die Alarmsituationen deutlich zurückgegangen sind. Man konnte das Koffein zu dem Zeitpunkt absetzen, hat es dann natürlich noch eine Zeit lang nachbeobachtet. Es waren weiterhin keine Atempausen mehr. Sie hat dann ausreichend sich ernährt und ist gut gediehen und konnte nach einer weiteren Woche nach Hause gehen. Das waren jetzt 2 Beispiele für Carbo Vegetabilis, was die Holzkohle ist. Und das ist ein Mittel, das einen ganz starken Bezug zum Sauerstoffmangel hat. Dieses Verbrennen unter Luftabschluss sozusagen. Ein Mittel, das oft bei erschöpfenden Krankheiten und bei einer schon verminderten Reaktionsmöglichkeit zum Einsatz kommt. Ein Symptom, das beide gezeigt haben, war diese Kälte und Blässe, Verdauungsschwäche, es wird nicht verdaut, sondern die Nahrung gärt im Darm. Das sind so Schlüsselsymptome von Carbo Vegetabilis. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Situation. Jonas ist nach einer unüberwachten Schwangerschaft, die Mutter ist also mit der Rettung hereingeschneit, war im äußersten Maße unkooperativ bei der Geburt. Es hat sich dann herausgestellt, im mütterlichen Harn, dass Opiate, Benzodiazepine und was sonst alles verboten ist, positiv ist. Die Mutter ist auch kaum, dass sie wieder aufstehen konnte, entwichen aus der Anstaltsbetreuung. Und der Jonas ist im Kinderzimmer geblieben und hat nach 12 Stunden zunehmend Ruhelosigkeit und Zittrigkeit gezeigt. Er hat eine Temperatur von 38 Grad entwickelt und stark geschwitzt, gewürgt und gespuckt und hat insgesamt ein krampfbereites Bild geboten. Jetzt wäre das nächste Video, bitte. Ich muss darauf hinweisen, dass das nicht falsch abgespielt wird, sondern der arme Kerl hat wirklich so gezittert. Also wirklich ein grobschlägiger, heftigster Tremor. Und dann gibt es noch ein zweites Video da, bitte. Und es war ihm äußerst schlecht. Also die Symptome, auch da wieder ein Symptomenbild, das man auf einen Blick erfassen kann, eine Zusammenstellung von Schlüsselsymptomen, die Ruhelosigkeit, dieses heftige Zittern. Er hat natürlich überhaupt nicht geschlafen bis dorthin, der heiße Schweiß, der Brechreiz und was wir von diesem Mittel, wie wir dann sehen werden, kennen, dieser Bezug zu Drogensucht, zum Außenseitertum, zu sozial abgerissenen Beziehungen. Das ist Mercurius solubilis, davon hat er einmal 5 Kugeln von der C200 bekommen, hat natürlich bei einem Finnegan-Score von 14 auch einmal ein Morphinhydrochlorid substituiert bekommen. Danach sind die Scores unter 10 geblieben, das heißt, es war keine Indikation, weiter Morphin zu substituieren. Er hat dann zwischen den Mahlzeiten 2 bis 3 Stunden geschlafen, Am dritten Lebenstag ist er noch einmal so ein bisschen unruhiger geworden, ist früher wieder aufgewacht, war ein bisschen zittriger und hat noch einmal die Mercurius Solubilis C200 bekommen. Jetzt müsste ich bitte, also ich kann meins zurückgehen, ja. Und war dann eigentlich ein ganz fröhliches, munteres, also immer noch kein passives Baby, aber doch imstande auch zu schlafen. Es war keine weitere Substitution erforderlich. Er konnte rasch selber ausreichend trinken und ist gut gediehen und hat dann glücklicherweise eine sehr, sehr nette Adoptionsfamilie gefunden. Das ist jetzt ein größeres Kind, wie es einem oft einmal in der Praxis begegnen kann. Ein 14 Monate altes Mädchen mit heftigsten Zahnungsbeschwerden. Die Eltern sind ganz unglücklich. Jedes Mal, wenn ein Zahn durchbricht, hat das Kind Fieber. Es hat einen ganz, ganz starken Speichelfluss, der sauer riecht. Die Nase rinnt, unter der Nase ist alles aufgebrannt. Genauso rinnt es in die Windel. Auch das riecht sauer und brennt den Popo auf. Und das Kind ist die ganze Zeit in Bewegung. Es powert sich aus. Das Kind krabbelt hin und her zwischen den Eltern, die erschöpft am Bett liegen. Auch da wieder eine Repertorisation mit den Symptomen, eben die schwierigen Zahnung, begleitet vom Speichelfluss, Fieber während der Zahnung, die wundfressende Absonderung aus der Nase, der saure Geruch der Absonderungen, auch wieder wundfressender Stuhl und diese extreme Ruhelosigkeit bei Kindern führt auch wieder zu Mercur Solubilis, wobei das ein Kind, das ohne jeden Bezug zu sozialer Schwierigkeit ist, aber einfach von der Symptomatik her, die so überschießend ist, verglichen mit dem vergleichsweise banalen Anlass, dass ein Zahn durchkommt. Und sie hat vom Mercurius Solubilis C30 einmal am Tag 5 Kugeln bekommen. Dadurch werden die Nächte mal als erstes ruhiger. Auch tagsüber gelingt sie, in ein Schläfchen hineinzufinden. Die nächsten Zähne gehen dann mit subfebrilen Temperaturen einher. Schnupfen, Speichelfluss und Durchfälle waren sehr rasch zu Ende und auch die Haut hat sich rasch gebessert. Und die Aufforderung war, dass die Eltern, wenn sie merken, dass der nächste Zahn sich anbahnt, wieder das Mercurius Solubilis C30 geben. Mercurius ist das Quecksilber, also da sieht man sehr gut dieses Bild auch einfach, dieses vollkommen unruhige, unkontrollierbare, eine Ruhelosigkeit, eine Instabilität, der Bezug zum Kontrollverlust. Es sind eigentlich schon destruktive Prozesse, also es muss ja ein Schnupfen einem nicht die Haut wegfressen oder ein Durchfall, sondern es hat einen sehr starken, also eine überschießende Reaktion auf kleine Anlässe. Es gibt beides, sowohl Hitze als auch Kälte. Mercurius, also das Quecksilber als ein Element, das im Thermometer auch eingesetzt wurde, da ist irgendwie der Bereich, der komfortabel ist, sehr gering. Es gibt sowohl eine große Kälteempfindlichkeit als auch eine große Hitzeempfindlichkeit. Es gibt Zittern und Schweiß und die Absonderungen sind eben außergewöhnlich ätzend. Dann wieder ein Fall von der Neonatologie, ein Kind, dem sehr schlecht gegangen ist, das in der 31. Schwangerschaftswoche ohne vorherige Lungenreifung mit einer Notsektion bei Blutung auf die Welt gekommen ist, 1190 Gramm hatte, Apgar 478, hatte ein Atemnotsyndrom, wurde deshalb auch kontrolliert beatmet, dazu sediert, hat eine Infektion gehabt, die zu dieser ganzen Situation geführt hat, Antibiotikum bekommen. Und es ist dann aufgefallen, dass das Baby einen sehr aufgetriebenen Bauch hat und seit über 8 Stunden keinen Harn abgesetzt hatte. Da geht man mal auf Suche, woran hängt es, ist das prärenal oder kommt der Harn einfach nicht heraus und man sieht nicht nur, dass die Blase bis gut unter den Nabel steht, sondern dass das auch schon in die Niere zurückstaut. Also in beide Nierenbecken erweitert sind und die Blase, wie gesagt, hoch unter der Bauchdecke steht. Die Symptome, auch wieder ein Bild, das gut bekannt ist und das man mit einem Blick erfassen kann, diese Untätigkeit der Blase, also glatte Muskulatur, die einfach nichts tut, der Harnverhalt, die Reaktionslosigkeit, weil die Schwester natürlich versucht hat, mit Klopfmassage die Miktion anzustoßen und die Folge von narkotischen Medikamenten, unter denen er gestanden ist, also die Sedierung, die er hatte. Das ist ein klassisches Symptomenbild für Opium. Er hat Opium C30 einmal 5 bekommen. Nach 20 Minuten hat er 30 Milliliter. Inzwischen hatten wir den diensthabenden Urologen auch verständigt, der unfroh gewesen ist, weil die Urologen bei uns keine sehr, sehr, also viele davon keinen sehr guten Kontakt zu Kindern haben. Und je kleiner das Kind, umso gefährlicher. Also noch bevor wir den beredet hatten, uns zur Seite zu stehen, hat er 30 Milliliter Harn abgesetzt und im Verlauf der nächsten Stunde noch einmal 20 Milliliter, was auf so einen kleinen Menschen schon sehr viel ist. Und im Lauf der nächsten Stunden hat sich der Ultraschall beider Nieren normalisiert, also die Nierenbecken sind gerade noch flüssigkeitsmarkiert erkennbar. Also was mir da auch wichtig ist, ist, man kann die Wirkung von Homöopathie auch an Befunden belegen. Das ist mir ganz wichtig. Das ist nicht nur ein Wohlfühlprogramm, sondern auch etwas, was tatsächlich Auswirkungen hat, wie wir eben bei den anderen Vorträgen schon gesehen haben. Das ist ein Kind, das über die Entwicklungsambulanz zu mir gekommen ist, ein 11 Monate altes Mädchen, das vom Kinderarzt geschickt wurde, weil es sich sehr, sehr langsam entwickelt, ganz wenig sich spontan bewegt und auch nicht bewegt werden möchte. Also es ist ja ungut im Wagerl, es ist ja eigentlich auch nicht angenehm herumgetragen zu werden. Am liebsten wäre, man lässt sie einfach in Ruhe. Sie hat außerdem, schildert die Mutter, Schlafprobleme von Geburt an. Sie kann sich praktisch nicht loslassen zum Schlafen und ist dadurch aber wirkt sie immer müde. Sie ist immer unfit und grantig und findet aber nicht in einen ordentlichen Schlaf. Und ein weiteres Problem ist eine massive Verstopfung. Sie hat einmal pro Woche Stuhl, das hat man während der Stillzeit noch zur Kenntnis genommen, da ging das irgendwie, jetzt wird sie doch schon seit einiger Zeit zugefüttert, das hat sich aber eher noch verschlechtert, ist auch schon abgeklärt, war also keine körperliche Ursache dafür zu finden. Sehr harter Stuhlgang, sie hat wenig Appetit, also meldet sich auch selber nicht mit Hunger, aber was ihr angeboten wird, isst sie. Brav. Und sie ist eigentlich, am liebsten liegt sie so am Rücken, schaut herum, tut aber nicht viel. In der Anamnese finden sich dann noch zusätzliche Hinweise auf die Arznei. Es war eine Notsektio knapp vor dem Geburtstermin wegen intrauterinen Fruchttod des Zwillings. Sie war der zweite Zwilling, es war eine sehr schwierige Entwicklung, es war eine lange Narkosezeit, sie hat einen dementsprechend schlechten Abgang gehabt von 3, 5 und 7. Hat sich aber sonst, also hat keinen neonatologischen Bedarf gehabt und hat sich so ganz gut erholt. Und da stelle ich jetzt eine andere Art der Repertorisation vor. Das ist die Repertorisation nach Bönninghausen mit Polaritätsanalyse. Das ist etwas, was ich sehr gut mit Checklisten und relativ rasch auch in der Befragung in der Ambulanz handhaben lässt. Die Checklisten können, wie gesagt, auch auf der Neonatologie zum Beispiel von den Schwestern ausgefüllt werden. Und das, was die Repertorisation trotz sehr weit gefasster Symptome präzise macht, ist, dass man jeweils das Gegenteil, also die Polarität bei Symptomen, die einen Gegenpol haben, mit einbezieht und gegeneinander aufrechnet. Und hier sehen wir eben die Verstopfung und die Schreckhaftigkeit bei Bewegung, das Fahren im Wagen, das verschlechtert. Und dort, wo es eben, das ist mit einem P angezeichnet, ein Gegenpol gibt, wird das unten gegengerechnet. Also wir würden nicht eine Arznei nehmen, so wie Lycopodium, das sich bei Bewegung bessert, wie man hier sieht. Also das ist eine Kontraindikation. Dieses Mittel kann nicht passen. Und damit kommt man relativ rasch zu einer präzisen Mittelfindung. In diesem Fall auch wieder Opium mit einem relativ hohen Polaritätsgrad und hohen Punktezahl insgesamt, ohne mich jetzt da sehr verbreitern zu wollen, aber das ist eine weitere Form der Arzneifindung. Und sie hat eben dieses Opium in C200 in größeren Abständen bekommen. Sie zeigt mehr Aktivität in der Physiotherapie und beginnt endlich mit 11 Monaten sich spontan vom Rücken auf den Bauch zu drehen. Kann nachts bis zu 4 Stunden schlafen und hat alle 2 bis 3 Tage relativ beschwerdefreien Stuhlgang, zeigt von sich aus Interesse am Essen und in den nächsten Monaten zeigt sie eigentlich einen recht guten Entwicklungsverlauf und holt allmählich auf zu einem altersgemäßen Entwicklungsstand. Opium ist der Schlafmohn, Papaver somniferum. Das ist ein Mittel mit starkem Bezug zu Schocksituationen, sowohl auf der seelischen als auch auf der körperlichen Ebene, die ja bei beiden Kindern auch im Hintergrund steht. Also selbst wenn man sich als Fetus vor der Geburt noch nicht wirklich dazu äußern kann, ich glaube nicht, dass es unbemerkt an einem vorübergeht, wenn der Bruder neben einem stirbt. Die Reaktionslosigkeit in diesem Schock, jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Aconit, das ich leider nicht vorstelle, obwohl das auch ein ganz, ganz wichtiges Mittel ist, da führt der Schock zu einer Mobilisation aller Kräfte, zu Herzrasen, zu rascher Atmung, zu Anspannung und Zittrigkeit. Hier ist es so, dass der Schock dazu führt, dass jede Möglichkeit der Reaktion vergeht. Oft ist es eben auch die Möglichkeit zu reagieren durch eine Narkose oder ein sedierendes Medikament eingeschränkt. Es kann einerseits ein schlafähnlicher Zustand sein, ein bewusstloser Zustand, aber auch praktisch diese Unmöglichkeit, sich in den Schlaf fallen zu lassen und ein Bezug zur Bewegungslosigkeit, sowohl der willkürlichen Bewegung als auch Bewegungslosigkeit der glatten Muskulatur. An Literatur, was mir wichtig ist, zwei Bücher, mit denen ich sehr viel gelernt habe, sind die Homöopathie in der Kinder- und Jugendmedizin und eben das Buch über die Polaritätsanalyse, das ist die homöopathische Behandlung bei akuten und chronischen Erkrankungen vom Heiner Frey, der übrigens eine sehr schöne Studie über Homöopathie bei ADHS gemacht hat, eine auch anerkannt gute Studie. Gut, danke für Ihre Aufmerksamkeit.